Notebook LM. Das ist ein experimentelles Angebot von Google. Was habe ich jetzt gemacht, Andi? Ich habe da jetzt einfach mal die Slides vom heutigen Webinar eingespissen und Audioaufzeichnung. Kann man einfach reinwerfen. Eben eigentlich ist es ein Recherchetool. Also man kann da Sachen reinwerfen und dann kann man Fragen stellen und so, wie man das kennt. Was aber so ein Gadget ist, dass das Tool automatisch auf Englisch Podcast-Episoden aus allen Quellen bastelt. Wollen wir einfach mal hören, so ein bisschen, wie das funktioniert, die Podcast-Episode?
Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Ich habe sie ja schon ein paar Mal gebraucht und finde es wirklich auch faszinierend, was damit passiert. Jetzt bin ich gespannt, was er aus dem Inhalt von dir heute gemacht hat.
Ich drücke einfach mal auf Play, hören wir ein bisschen rein. Wahrscheinlich nicht das Ganze. Ich sehe jetzt, das ist 11 Minuten 35 Sekunden. Ist wahrscheinlich ein bisschen lang, aber schauen wir mal. Und irgendwann können wir dann noch kurz darüber reden, wie uns das gefällt. Vielleicht auch eben, wie gut ist jetzt das Webinar von heute wiedergegeben worden.
So, AI, right. Everyone's talking about it. And now the EU's decided to step in with this AI Act. Big, kind of complicated, very Brussels, as you might say. But being here in Switzerland, we got to figure out, what does it actually mean for us?
It's interesting. It's not just about the EU regulating AI within its borders. It's more like they're trying to set a global standard, you know?
Exactly. So today we're diving deep, looking at a bunch of analysis, expert opinions, the whole shebang, to understand how this act might actually reach you, even over here in Switzerland. And I guess the first question on everyone's mind is, does it even apply to us outside the EU?
It's not a simple yes or no. The AI Act really focuses on two main groups. You've got the providers, the ones developing and putting these AI systems out there, and then the deployers who are actually using these systems.
Okay, so if I'm a Swiss startup with some fancy new AI marketing software, I'm a provider. But then what about, say, the bakery down the street using my software? What are they?
The bakery, in that case, would likely be considered a deployer. And here's the thing. The AI Act, it cares about where the output of that software was felt. The results, the effects are being felt, not just where the company, like your startup, is physically located.
So even if the bakery's customers are mainly in Switzerland, if they've got a couple across the border in the EU, then they need to be paying attention.
Exactly. Think of it like ripples in a pond. Even if you drop that pebble, that AI, in Switzerland, if those ripples, those effects, reach the EU, the Act takes notice.
Okay, that makes sense. But how do they even define AI in the Act? Because these days it feels like everything's got a bit of AI sprinkled in.
Yeah, it's pretty broad, honestly. Essentially, they define it as any system that operates with some level of autonomy,
yeah,
that learns from data and then uses that to produce an output, which then influences, you know, decisions or actions in the real world.
So that could be anything from like a website suggesting products based on what you've been browsing to, well, your AI-powered marketing software.
Exactly. Although, to be completely clear, there are exceptions. So systems used purely for personal stuff, think organizing your music or making a grocery list, those wouldn't fall into the AI Act.
So my Spotify's safe for now. They're not coming after my AI curated playlists.
Right. They call it the household exemption, kind of like you see in data protection laws. Mm-hmm. But for your business, yeah, it's a different story.
Okay, so it's not just about having an address on a postcard. It's about where your AI's impact is actually felt. Can we get into some more real-world examples? Like, how does this whole output in the EU thing work in practice?
Absolutely. Imagine you're a Swiss company and you've got a website and it features all these articles written by AI. If that website is accessible to folks in the EU, then, yep, you're considered a deployer under the Act.
Even if, say, 90% of your website traffic is from within Switzerland.
That's right. Because it's about the potential of that AI to have an impact on someone within the EU, not just the current reality of it.
Interesting. What about like email newsletters? Say a Swiss business has subscribers in the EU and they're sending out AI-generated content. Does that count?
You got it. That could definitely be considered deployment under the AI Act. The content, even if the business is Swiss, is reaching someone within the EU. So the Act has something to say about that.
So it's not just about where your company is physically located. It's about where your AI's influence can reach.
Precisely. Let's say you're a Swiss company and you're using AI to help with hiring, to screen job applicants. Some of those applicants are from the EU.
This is where I imagine it gets even more tricky.
It does. It all comes down to how much decision-making power the AI actually has. If it's just filtering applications based on some preset criteria and then a human makes the final call, well, you're probably in the clear. However,
there's always a however.
Right. If the AI is the one ultimately deciding who gets the job, or if those decisions are heavily, heavily influenced by the AI's recommendations, and this impacts EU applicants.
Ja, Andi, ich habe jetzt da mal abgebrochen Weil es ist interessant, oder? Also wir sind da gestartet, eben so Podcast-Episoden, also wirklich natürlich faszinierend, eigentlich nach wie vor, von der Stimme her etc., natürlich super amerikanisch, fast so klischeehaft, so ein bisschen happy amerikanischer Podcast, dann werden da ganz viel so Begriffe eingeflochten, also wer Freude hat an englischem Vokabular, der wird glücklich. Und es hat eigentlich wirklich recht gut angefangen, also noch interessant, und ich habe gefunden, hey ja, vielleicht ist es jetzt sogar besser, oder? Weil noch meine Aufnahme noch drin ist, also nicht nur Text. Dann haben wir ein bisschen zugelassen und die hat noch gut getönt. Dann haben die beiden Stimmen, also KI hat dann angefangen, sich auf die Output-Thematik zu konzentrieren. Was auch noch interessant ist, also dass man den Fokus erkannt hat, weil das nur ein Teil war vom Webinar, also nicht einmal der grösste Teil, sondern hat immer mitgespielt. Und auch dort noch eigentlich nicht schlecht. Und irgendwie so nach 2,5 Minuten oder so sind dann die beiden Stimmen, ist die KI dann aber langsam gehörig auf Abweg geraten.
Genau, das hat mich jetzt auch ein bisschen erstaunt. Ich habe also verschiedene Erfahrungen schon gemacht mit Tests mit dem System. Und da tun sie mich jetzt auch, jetzt hat er ziemlich heftig angefangen zu halluzinieren. Jetzt vor allem jetzt gegen Schluss, bevor wir abgestellt haben, ist es jetzt immer krasser geworden. Das hat er dann gar nichts mehr damit zu tun gehabt, mit dem, was du eigentlich gesagt hast. Dort ist er dann wirklich weit rausgegangen. Also sogar das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, ist im Prinzip da diskutiert worden. Und das ist mir auch schon 2-3 Mal aufgefallen, dass im Gegensatz zu der anderen Funktionalität von Notebook LM, also Notebook LM ist eigentlich in der Regel recht gut, sich wie ein gut gemachtes RAG-System wirklich an die Inhalte zu halten, wo man ihm aufladen, und er tut eigentlich nicht allzu viel weiter Zeug rausholen und halluzinieren. Aber da bei der Podcast-Generierung ist es schon so. Also das merkst du natürlich, dass sie da weiter ausholen offenbar. Das müssen sie wahrscheinlich auch, dass sie damit sie überhaupt ins Gespräch herbringen. Aber es hat natürlich dann Gefahr, und das ist einfach einmal mehr halt ganz wichtig, dass man sich dem bewusst ist, das hat Gefahr, birgt Gefahr, dass das Zeug nicht stimmt. Und einfach, das ist Fiktion. Man muss sich immer klar werden, nur generativ KI erstellte Inhalte sind fiktionale Inhalte. Punkt. Das muss man sich einfach bewusst sein.
Da auch noch zum Sagen zu den beiden Fehlern am Schluss. Also das eine war, wie wir vorhin gerade diskutiert haben, mit Blick auf den Erwägungsgrund 22 vom AI Act, eben es soll um den beabsichtigten Output gehen, um die beabsichtigte Ausgabe in der Union, also in der EU. Eben, es wird ein bisschen umstritten dann, wie das rauskommt, aber das ist sicher mein aktueller Stand. Macht auch Sinn, dass es nicht uferlos ist. Okay, zu Europa vielleicht nicht, aber macht aktuell Sinn. Und das andere mit diesen Bewerbungen. Da ist ja der Fall, du bist ein Unternehmen in der Schweiz, Leute können sich bei dir bewerben, da kommen auch Bewerberinnen und Bewerber aus der EU. Und du lässt das KI-basiert auswerten oder von einem KI-Tool. Dort bist du dann nicht im europäischen Markt, sage ich mal, präsent, gemäss AI-Definitionen. Und dann kommt es eben auf den Output an. Und im Normalfall geht der Output ja dann nicht in die EU. Du bist ein Schweizer Unternehmen, du hast es da auswerten. Also hast du das Thema. Was denn da vielleicht mitgespielt hat, dass man das Datenschutzrecht muss einhalten muss. Also du hast bei den automatisierten Einzelentscheidungen hast du Informationspflicht. Also vielleicht ist das noch ein Ding gewesen. Aber eben, am Schluss kann man spekulieren. Das ist jetzt wieder wirklich ein recht krasses Beispiel gewesen für Halluzinationen. Wir sind erst eben bei rund 4 Minuten. Also es geht dann wahrscheinlich noch weiter. Und ich muss auch sagen, die Podcast-Episode, so etwa ab der Hälfte gefühlt, ist eigentlich nur noch Blabla häufig. Also immer noch gut zum Anhören, immer noch faszinierende Stimmengenerierung, aber es ist dann nicht mehr viel um. Es wird dann wie so ein bisschen ätzend, klebrig, langweilig, wo natürlich viel so Plauder-Podcasts sind. Hoffen wir nicht. Es gibt es jetzt ja noch nicht auf Deutsch oder auf Schweizerdeutsch, wäre vielleicht auch noch eine andere Dimension. Aber das wird ja stark ausgefallen. Und eben prinzipbedingt geht es nicht anders. Viele verstehen das Prinzip irgendwie nicht. Was ich noch gut finde, ist, dass man kann sagen, hey, die eine KI kann nicht die Halluzinationen von der anderen KI ermitteln. Du kannst 10 KIs hintereinander anstellen, die immer den Auftrag haben, mit super Prompts die Halluzinationen von der vorherigen KI herauszufinden. Du wirst es nicht wegkriegen.
Das ist so. Und sind wir ehrlich, bei den meisten Menschen kriegst du es auch nicht weg. Also das ist eben die Realität halt auch grundsätzlich auf dieser Welt. Wir haben fast nie die Situation, dass wir eine Information, die wir von irgendwoher überkommen, könnten von 100% davon ausgehen, dass sie stimmt, weil uns fehlt in der Regel die Quellenangabe. Woher haben die Leute das? Das tut es natürlich nicht wegen dem besser machen. Man muss sich dem einfach bewusst sein. Ich finde, das Anwendungsgebiet von dieser Audio-Podcast-Funktion von Notebook LM in meinem Fall jetzt ist wirklich, sich an längeren Dokumenten ein bisschen locker können anzunähern. Also wenn ich ein grosses Paper habe mit 150 Seiten oder so und ich möchte mich entscheiden, ob ich mich jetzt da reinsteigen will, dann kann ich das skimmen. Das ist eine Variante. Und die andere Variante, die ich im Moment wirklich häufig mache, ich lade das schnell auf Notebook LM, generiere mir den Podcast und lasse die ersten 2-3 Minuten rein. Und dann habe ich ein bisschen den Eindruck, mal, das könnte sich noch lohnen, dass ich da ein bisschen stärker mich damit befasse. Für das finde ich zum Beispiel eine gute Anwendung. Die kann ich sogar damit leben, dass vielleicht das eine oder andere nicht hundertprozentig stimmt, weil ich entscheide mich auch nachher, ob ich das Dokument noch genau anschauen oder nicht.
Das kannst du aber natürlich auch textbasiert machen. Also das ist mehr, wenn man einfach so ein bisschen der Audiotyp ist und nicht so der Lesetyp,
genau.
Oder? Genau. Also eigentlich wird da der fancy Zusammenfassung gemacht, weil das Format reingepresst wird. Ich meine, man kennt sich bei den Bildern, funktionieren nicht genau gleich die Bildgeneratoren natürlich, aber das war am Anfang ja der Hype gewesen, hey, machen wir das Bild wie Picasso und was auch immer. Also es geht auch in die Richtung, oder? Also da wäre es interessant, ein Systemprompt zu sehen, aber da hat sicher ganz viele Sachen drin, eben so ein macht das wie gehypte Podcast dabei, happy und lalala, dass man alles drin hat. Was mir doch noch wichtig ist, als Mensch habe ich schon die Möglichkeit, einen Faktencheck zu machen. Ich kann eine wissenschaftliche Methode verwenden, ich kann so etwas anschauen, ich komme schon sehr weit bei richtig oder falsch. Ist natürlich auch wissensabhängig. Und das kann so ein KI-System nicht. Also das KI-System kann in dem Sinn keinen Faktencheck machen vom Output von einer anderen KI. Das funktioniert einfach nicht. Da muss man andere Mittel und Wege setzen.
Genau, also ich habe das so natürlich nicht so gemeint, sondern ich habe mir gedacht vorher, der Mensch kann dir auch ein Mensch kann dir Informationen liefern, wo du musst Fakten checken, um das geht's. Fakten checken müssen wir eigentlich fast immer, wenn wir sicher sein, das meine ich. Ob jetzt das von einem Mensch kommt oder von einer KI, am Schluss müssen wir in der Regel Fakten checken.
Und ich habe das Gefühl, du unterwirfst dich gerade unseren AI-Overlords, etwa so, wie sich der Elon Musk und Donald Trump unterwirft, aber ist vielleicht keine schlechte Strategie mit Blick auf die Zukunft.
Nein, ist nicht so, wie du meinst. Ich unterwirf mich niemandem, sondern freue mich wirklich. Ich habe gerade letztens, ist mir durch den Kopf gegangen, möchte ich schnell loswerden. Für mich sind die LLM, das ist quasi der Luhmannsche Zettelkasten mit allem drinnen, was man sich nur vorstellen kann, was könnte da reingehören. Natürlich leider nicht alles, leider sind viel zu viele Inhalteanbieter nicht mehr bereit, das zu geben, aber eigentlich ist das Geniale. Und natürlich ist er dann nicht vollständig und nicht perfekt, aber es ist nicht viel besser, als ihn nicht zu haben.
Andi, jetzt musst du zum Schluss noch für alle, wie es zuhören und den Luhmannschen Zettelkasten nicht kennen, bitte noch sagen, was das ist.
Das ist ein System, das Niklas Luhmann hatte, um sein Wissen, das er verarbeitet hat. In jedem Buch, das er gelesen hat, jedem Text, den er gelesen hat, hat er die wichtigsten Sachen notiert und das mit einem ausgeklügelten System miteinander vernetzt. Und durch das hat er dann den unglaublichen Output auch am Schluss hergebracht und in der kürzesten Zeit jenste Bücher und Aufsätze können schreiben. Und sehr viele Leute nutzen das auch bei sich selber. Es ist einfach sehr viel aufwendiger, den Zettelkasten selber zu bauen, als können auf den einfach zugreifen.
Wunderbar. Ich tue dazu auch noch etwas verlinken. Ich nehme an, beim Niklas Luhmann Archiv an der Uni Bielefeld. Ausgerechnet Bielefeld. Das Thema für sich. Ausgerechnet der Uni Bielefeld findet man sicher noch eine gute Übersicht zu dem Thema. Also, liebes Publikum, schaut gerne in die Show Notes, wenn ihr nicht gerade am Kommentieren oder uns gut am Bewerten sind. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.